Nach meiner Wahrnehmung ist die Soko damit beschäftigt, sie, wie sie gesagt hat, möglichst viele Zeugnisse und Zeugen von 1980 aufzurufen und Material zu bekommen. Das ist natürlich eine schwierige Unternehmung. Keine Sonderkommission der Welt kann diesen großen Zeitabstand wieder wettmachen, der entstanden ist durch die damaligen Versäumnisse in den Ermittlungen. Das, was die damaligen Kollegen hätten tun müssen, insbesondere die Arbeit mit den Zeugen, kann nicht im selben Maße erfolgversprechend 37 Jahre später getan werden. Dann gibt es ja eine wichtige Wegmarke, vielleicht zusätzliche, bisher nicht erhältliche Erkenntnisse zu gewinnen. Der Generalbundesanwalt Range hat bei seinem damaligen erneuten Ermittlungsauftrag ausdrücklich die Geheimdienste und die Landesämter für Verfassungsschutz, das Bundesamt und den militärischen Abschirmdienst und den BND ja darum gebeten, sämtliche Akten und Materialien und Erkenntnisse, die in deren Bereich angefallen ist, an die SOKO zu geben. Das nächste, was wir da in dieser Angelegenheit hörten, war die Weigerung der Bundesregierung, Akten über mögliche V-Personen in den damals aktiven rechtsextremistischen Gruppierungen herauszugeben, mit dem Argument, es könne damit das Leib und Leben ehemaliger V-Personen vielleicht gefährdet werden. Und die Begründung im Hintergrund hieß, damit sei das Staatswohl gefährdet. Das war eine Rechtsgüterabwägung, die skandalös war, denn das Staatswohl war gefährdet durch 13 Todesopfer, 211 Verletzte, 60 Schwerverletzte. Und wenn man das gegeneinander aufwägt, die potenzielle Gefährdung ehemaliger V-Personen, so muss ich sagen, das geht nicht in Ordnung. Die Bundestagsfraktionen der Grünen und der Linken haben ja dagegen geklagt, dass ihnen Akten nicht herausgegeben werden sollen. Und daraufhin ist nun eine Entscheidung gefallen, die zumindest zur Folge hatte, dass man das in dieser Pauschalität nicht sagen darf. Das führt jetzt dazu, dass beispielsweise die Akten über den ehemaligen Rechtsextremisten und Forstmeister Heinz Lemke, der in der Lüneburger Heide ein großes Waffendepot unterhielt, in dem auch viel Sprengstoff war und auf den im Zuge der Ermittlungen als möglichen Sprengstofflieferanten hingewiesen worden ist, dass da jetzt in diesem Fall tatsächlich geklärt werden darf, ob der eine V-Person des Verfassungsschutzes gewesen ist, denn sein Leib und Leben konnte nie gefährdet werden. Er hat sich 1981 das Leben genommen in der Zelle. Und das ist aber nur ein kleiner Türspalt. Denn eigentlich hat die Gerichtsentscheidung leider Gottes den Schutz für die Mehrzahl der betroffenen V-Personen eigentlich weiter aufrechterhalten.
Jetzt war das Verfassungsgerichtsurteil, das Bundesverfassungsgericht musste darüber entscheiden. War das im Juli? Da weiß man wahrscheinlich noch nichts, ob sich da irgendwas entwickelt hat in der Richtung.
Nein, zumal das ja ein interner Vorgang ist, die ganze Ermittlung, was meine Möglichkeiten seit der Wiederaufnahme der Ermittlungen ganz dramatisch beschränkt hat, da ich mir ja vor dieser Entscheidung im Zuge der jahrzehntelangen Recherchen ungefähr im Jahre 2006, glaube ich, das Recht erkämpft hatte, in die Akten, die damals dann schon zur historischen Bewahrung im Bundesarchiv in Koblenz abgelegt waren, Einblick zu nehmen. Und das ist ein besseres Arbeiten, wenn man sozusagen auf dem Stand der damaligen Erkenntnisse mit irgendwelchen aktuellen Hinweisen, die einen erreichen, die Recherche weitertreiben kann. Ich habe eigentlich aus diesem ganzen Bereich der neuen Erkenntnisse der SOKO keinerlei Kenntnisse, was sich da tut. Ich habe kürzlich mit gemischten Gefühlen mir die Sendung Aktenzeichen XY angeschaut, in der der mittlerweile zweite Leiter dieser SOKO zum Beispiel aufgerufen hat, jene Personen mögen sich als Zeugen melden, die eine Stunde vor der Tat eine längere intensive Unterhaltung ganz nah hier am Tatort beim Brausebad mit dem späteren Bombenleger Köhler hatten. Die Beschreibung dieser jungen Leute im Parker, irgendwelche schlanken, großen, jungen Männer mit Stiftenkopfhaarschnitt, was soll dieser Aufruf bringen? Jedenfalls Dritte werden diese Personen heute nicht identifizieren können. Und dass sich die, die es damals waren, die diese Personen gewesen sind, melden, ist nun wahrlich nicht anzunehmen.
Was weiß man denn jetzt von Gundolf Köhler alles? Was gibt es da in den letzten Jahrzehnten für Erkenntnisse über ihn? Erkenntnisse, die vielleicht nicht unbedingt von der Polizei ermittelt wurden. Was wissen Sie? Was wissen der Rechtsanwalt Werner Dietrich? Was haben Sie herausgefunden? Von der Polizei wurde ja relativ schnell die These vom Einzeltäter Gundolf Köhler in die Öffentlichkeit gebracht. Da ist man ja inzwischen ein bisschen weiter. Können Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was weiß man über Gundolf Köhler? Mit wem stand er in Kontakt?
Ja, zunächst war für mich die Herausforderung in den 80er Jahren schon dieses Psychogramm, das vom Gundolf Köhler gezeichnet worden ist, dem nachzugehen, ob das so zutrifft. Deswegen habe ich ja vor Ort recherchiert und habe Kontakt zu möglichst vielen Personen bis hin zur Familie Köhler damals aufgenommen, was sehr schwierig war, und mir auch anhand von Indizien ein Bild verschafft. Um mal auf das Psychogramm zu kommen, das Gundolf Köhler als einen verbitterten Einzelgänger, der mit seinem Leben abgeschlossen habe, der sowohl sich selbst als auch seine ganze Umwelt hassen würde, angeht, ein Einzelgänger ohne Zukunftsperspektive, der aus dieser Verzweiflung und Verbitterung heraus beschlossen habe, Selbstmord zu begehen mit einer Bombe hier am Eingang des Oktoberfests. Das müssen wir ja zur Kenntnis nehmen, war ja die Erklärung sozusagen dieses Anschlages. Das hat sich zunächst mal sehr, sehr stark relativiert, denn der soziale Einzelgänger, der Isolierte, hatte wenige Wochen vor der Tat, er spielte ja Schlagzeug, sich eine neue Band zusammengestellt, mit der er zweimal wöchentlich probte. Der Mann ohne Zukunftsperspektive hat mit der Hälfte seines Geldes, seines Ferienverdienstes, einen Bausparvertrag abgeschlossen, der also in der üblichen Frist eines Bausparvertrages ein paar Jahrzehnte später fällig wurde. Er ist im Grunde genommen überhaupt nicht mit diesem Psychogramm und auch die Tat, die er allein begangen haben soll, erklärbar. Und interessant war, das beruht alles auf den Aussagen eines Zeugen, eines Bekannten von Gundolf Köhler aus Donaueschingen. Steht also im Widerspruch zu diesen kontrafaktischen Indizien, die ich aufgeführt habe, von denen in der damaligen Ermittlung gar nicht die Rede war. Und dann ist die andere Seite von Gundolf Köhler, die ja eben Stunden nach der Tat durchaus ruchbar wurde durch Erkenntnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg, dass nämlich Gundolf Köhler ein aktiver Sympathisant der Wehrsportgruppe Hoffmann gewesen ist, dass er in den Jahren 76 bis 78 dokumentierterweise an zwei Übungen der Gruppe teilgenommen hatte, möglicherweise auch noch länger Kontakt dahin hatte. All das ist einfach nicht mehr weiter untersucht worden. Und zwar ist ja das Entscheidende, im November 1980, also somit ungefähr 6 Wochen nach der Tat, ist dieser, ich würde mal sagen, Kronzeuge der Ermittlung, der dieses Psychogramm geliefert hat, das Gundolf Köhler aus persönlicher Verzweiflung den Anschlag begangen habe, ist ja der vernommen worden. Und wir können beachten und sehen, dass die Beanspruchung jener Zeugen, die damals sagten, wir haben ihn mit anderen Personen am Tattag hier in München beobachtet, dass man die völlig hat liegen lassen. Ab Mitte November findet keine intensive Zusammenarbeit, keine intensive Beanspruchung dieser Zeugen statt. Das ist es, was mich mit gemischten Gefühlen versieht, wenn ich jetzt dann im Jahre 2017 einen Zeugenaufruf höre, man möge doch vielleicht irgendwelche Erkenntnisse über solche Personen liefern, die kurz vor der Detonation der Bombe mit Köhler hier am Tatort gesehen worden sind.
Vielleicht noch kurzes Fazit. Würden Sie sich dem anschließen, die Vermutung liegt nahe oder sehr nahe, dass Köhler das nicht alleine getan hat?
Das ist richtig. Wir wissen über seine Tatbeteiligung sehr viel mehr, als in so relativ kurzen journalistischen Schnipseln immer verlautet wird. Ich weiß über Gundolf Köhler in Bezug auf die Tat vor allem, dass er da bei der Brausebadinsel stand mit einer Tüte, in der sich die Umrisse der später rekonstruierten Bombe abzeichneten, etwa ab 22 Uhr, und dass er kurz vor 22.19 Uhr die Straße überquert hat, die Bombe in dem Papierkorb am Eingang platzierte und dass sie dann hochgegangen ist. Wir wissen ja bis heute nicht, wie sie gezündet worden ist. Und die Spur, die es ja damals eben auch gab, auch von einer, wie ich finde, seriösen Zeugin zu Protokoll gegeben, dass es da noch eine zweite Person gegeben hat, die ganz kurz bei der Auslösung der Bombe, als die noch diese Stichflamme auswarf, vor der Detonation des Sprengstoffes, dass die sich abwendete und versuchte, davonzukommen. Man kennt diese Geschichte, dass nun die Fragmente von einer menschlichen Hand gefunden worden sind, von einem Polizisten auch in die Ermittlung eingebracht wurden, aber die wurden ja dann schon Tage später nicht mehr gesehen, sind verschwunden im Umgriff der damaligen Soko. Die hatten das in ihrem Besitz, wenn man so will. Und es hat nicht einmal die Bundesanwaltschaft, die die Ermittlungen führte, erreicht. Nach dem Teilabschluss der Ermittlungen durch die Soko im Mai 1981 waren ja jene entscheidenden, sehr, sehr wichtigen Asservate nicht mehr mit dabei. Weder das Fragment einer menschlichen Hand noch die Zigarettenkippen mit Speichelanhaftungen von verschiedenen Personen aus dem Auto, mit dem Köhler nach München gefahren ist. All das ist einfach eine sehr, sehr schwierige Ausgangssituation, bei der eine Soko es nicht leicht hat. Es sind nicht zu beneiden. Und was eben mein Eindruck ist, es drängt sich für mich auf, dass die Soko eigentlich eine Art von interner Ermittlung führen müsste, was denn da eigentlich damals passiert ist. Aber das ist mir ja vom mittlerweile entbundenen Leiter der Soko, der im ersten Leiter der Soko, dem Kriminaldirektor Mario Huber, ja mit den Worten beschieden worden: Wir sind nicht da für Vergangenheitsbewältigung, sondern wir müssen mögliche Mittäter von Gundolf Köhler finden. Dass das beides natürlich zusammenhängt, diese gravierenden Fehlleistungen zu untersuchen und möglicherweise sogar einen Schlüssel zur Aufklärung liefern könnte, das muss man, finde ich, festhalten.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Bitte.